Die Regelungen hinsichtlich der Entgeltfortzahlung im Krankenstand sind für Arbeiter im Entgeltfortzahlungsgesetz und für Angestellte im Angestelltengesetz geregelt. Neben diesen Gesetzen gibt es auch Sondergesetze, die die Krankenstandsregeln festlegen. Unter anderem findet man Bestimmungen im Berufsausbildungsgesetz, im Hausbesorgergesetz, im Vertragsbedienstetengesetz bzw. im Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz. Für alle Mitarbeiter, für die diese gesetzlichen Bestimmungen nicht anzuwenden sind, gelten die Bestimmungen des § 1154b ABGB. Die gesetzlichen Regelungen setzen voraus, dass der Dienstnehmer durch Krankheit oder Unglücksfall an seiner Dienstleistung verhindert und dadurch arbeitsunfähig ist. Die Ursachen dafür können im privaten Bereich liegen, bei der Krankheit und beim Unfall, beim sogenannten Freizeitunfall, beziehungsweise im beruflichen Bereich liegen. In diesem Bereich spricht man dann von Berufskrankheit oder vom Arbeits- bzw. Wegunfall. Auch Kur- und Erholungsaufenthalte sind dem jeweiligen Bereich zuzuordnen. Der § 120 ASVG sagt zum Thema Krankheit Folgendes aus: Es ist ein regelwidriger Körper- oder Geisteszustand, der eine Krankenbehandlung notwendig macht. Vom Unfall spricht dieser Paragraph in dem Zusammenhang, wenn es eine Gesundheitsschädigung oder der Tod eines Menschen durch ein plötzlich und unvorhergesehenes Ereignis, das zeitlich und örtlich umgrenzt und vom Willen des Betroffenen unabhängig ist. Eine Spezialform des Unfalls ist der Arbeitsunfall. Ein Arbeitsunfall ist ein Unfall, der sich im örtlichen, zeitlichen und ursächlichen Zusammenhang mit der Versicherung begründeten Beschäftigung ereignet. Diese Regelung ist in § 175 Absatz 1 ASVG geregelt. Der Dienstgeber ist verpflichtet, den Betriebsrat von jedem Arbeitsunfall unverzüglich in Kenntnis zu setzen und über Arbeitsunfälle Aufzeichnungen zu führen. Diese Bestimmungen sind im Arbeitsschutzgesetz bzw. im Arbeitsverfassungsgesetz geregelt. Darüber hinaus ist der Dienstgeber verpflichtet, dem Arbeitsinspektorat tödliche und sonstige schwere Arbeitsunfälle zu melden, sofern nicht eine Meldung an die Sicherheitsbehörde erfolgt. Das ist auch im Arbeitsschutzgesetz geregelt. Diese Dienstverhinderungsursache im Zusammenhang mit dem Arbeitsunfall hat der Dienstgeber auch an die zuständige Unfallversicherung binnen 5 Tagen zu melden, wenn sie zum Tod oder zur völligen oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit von mehr als 3 Tagen führen. Im Falle der Arbeitskräfteüberlassung obliegt diese Meldeverpflichtung dem Beschäftigungsunternehmen. Die jeweiligen Formulare dazu findet man auf der Seite der AUVA. Ein Spezialfall der Arbeitsverhinderung im beruflichen Bereich ist der Wegunfall. Der Wegunfall ist in § 175 Absatz 2 des ASVG genannt und man spricht von einem Wegunfall, von einem Arbeitsunfall, wenn sich der Unfall auf einem mit der Beschäftigung zusammenhängenden Weg zur oder von der Arbeits- und Ausbildungsstätte ereignet. Eine Berufskrankheit ist eine Krankheit, die im ursächlichen Zusammenhang mit der Beschäftigung steht und deren wahrscheinliche Ursache in der Ausübung des Berufs gelegen ist. Diese Bestimmung findet man in § 177 ASVG. Krankengeld wird dem Dienstnehmer bzw. dem freien Dienstnehmern infolge der Erkrankung gewährt. Das Krankengeld gebührt nicht für die Dauer der Arbeitsunfähigkeit infolge einer Krankheit, wenn der Versicherte durch schuldhafte Beteiligung an einem Raufhandel am Dienst verhindert ist und dazu rechtskräftig verurteilt wurde oder es sich um eine unmittelbare Folge von Trunkenheit oder Missbrauch von Suchtgiften handelt. Dienstnehmer haben vom vierten Tag der Arbeitsunfähigkeit an Anspruch auf Krankengeld. Dies gilt nicht für jene Fälle, in denen eine Wiederholungserkrankung vorliegt und somit für die ersten 3 Tage Krankengeld gebührt. Der Anspruch auf Krankengeld besteht für einen und denselben Versicherungsfall bis zur Dauer von 26 Wochen. Das Krankengeld ruht, solange der Dienstnehmer aufgrund gesetzlicher oder kollektivvertraglicher Bestimmungen Anspruch auf Weiterleistung von mehr als 50% der vollen Geld- und Sachbezüge vor dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit hat. Das Krankengeld beträgt 50% der Bemessungsgrundlage für den Kalendertag und erhöht sich ab dem 43. Tag auf 60% der Bemessungsgrundlage für Kalendertag. Um Krankengeld vom Krankenversicherungsträger zu erhalten, ist es notwendig, dass der Dienstgeber eine Arbeits- und Entgeltbestätigung ausstellt. Darin sind die Entgelte des Mitarbeiters zu nennen, auch Sachbezüge sind anzugeben. Sachbezüge, die während des Krankenstands weitergewährt werden, zum Beispiel die Dienstwohnung, sind deshalb nicht anzugeben, weil diese sonst bei Ermittlung des Krankengelds mit berücksichtigt werden. Das Krankengeld kann über die Homepage des Versicherungsträgers mit Hilfe eines Online-Rechners berechnet werden. Im Gegensatz zum Krankengeld wird das Krankenentgelt vom Arbeitgeber weiterbezahlt. Die Regelungen dazu findet man im § 3 des Entgeltfortzahlungsgesetzes bzw. in den Bestimmungen des Angestelltengesetzes. Im EFZG, im Entgeltfortzahlungsgesetz, steht dazu, ein nach Wochen, Monaten oder längeren Zeitrahmen bemessenes Entgelt darf wegen einer Arbeitsverhinderung für die Anspruchsdauer nicht gemindert werden. Das heißt, ich brauche ein regelmäßiges Entgelt. Als regelmäßiges Entgelt gilt das Entgelt, das dem Arbeitnehmer gebührt hätte, wenn keine Arbeitsverhinderung eingetreten wäre. Das heißt, es ist ein Durchschnitt der letzten 13 vollgearbeiteten Wochen unter Ausscheidung nur ausnahmsweise geleisteter Arbeiten durchzuführen. Im § 8 Absatz 1 Angestelltengesetz sind die Regelungen zur Entgeltfortzahlung für den Angestellten geregelt. Gemäß § 8 Absatz 1 Angestelltengesetz behält der Angestellte seinen Entgeltanspruch für dem Gesetz vorgesehene Dauer. Bei der Berechnung des Krankengelds ist vorerst immer festzustellen, welche Arbeitszeit und welches Entgelt während der laut Gesetz zu zahlenden Anspruchsdauer angefallen wäre. Man geht nach dem sogenannten Ausfallsprinzip vor. Eine Berechnung nach dem Durchschnittsprinzip kommt erst dann in Betracht, wenn nicht festgestellt werden kann, welche Leistungen der Arbeitnehmer an den Ausfallszeiten erbracht hätte. Zur Beurteilung des regelmäßigen Entgelts ist bei schwankenden Entgeltbestandteilen häufig eine Durchschnittsbetrachtung der vor dem Krankenstand bezogenen Entgelte notwendig. Leistungsprämien und Überstundenpauschale gehören zum Entgelt und gebühren daher auch während der Krankheit. Kam es zum Beispiel zu einer Gehaltserhöhung oder zu einer Erhöhung der Prämien, sind die Überstunden und die Prämie auf Basis des neuen erhöhten Entgelts zu berechnen. Man spricht da vom sogenannten Aktualitätsprinzip. Mehrarbeits- bzw. Überstunden, welche durch Freizeit abgegolten worden sind, sind nicht ins Krankenentgelt einzurechnen. Mit 1. Juli 2018 wurden die Bestimmungen des § 3 EFZG und die Bestimmungen des § 8 Angestelltengesetzes angepasst. Seit diesem Zeitpunkt haben Arbeiter und Angestellte pro Arbeitsjahr bzw. pro Unfall bzw. Krankheit im Zusammenhang mit einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit die gleiche Entgeltfortzahlung. Diese ist abhängig von der Dauer der Betriebszugehörigkeit. Es beginnt bei einer Krankheit mit 6 Wochen voll und 4 Wochen halb pro Arbeitsjahr und ab Beginn des 26. Arbeitsjahres mit 12 Wochen voll und 4 Wochen halb. Bei einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit stehen pro Unfall bzw. Krankheit 8 Wochen voll zur Verfügung. Auch diese Zeiten sind abhängig von der Betriebszugehörigkeit und können sich auf 10 Wochen ausweiten. Ist ein Arbeitnehmer nach Antritt des Dienstes durch die Krankheit an der Leistung seiner Arbeit verhindert? Und da ist es besonders wichtig für uns zu beachten, dass diese Dienstverhinderung nicht vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt worden ist. Hat er das quasi nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt, hat er Anspruch auf die vorher genannten Entgeltfortzahlungszeiten. Die Ansprüche richten sich nach dem Arbeitsjahr. Das Arbeitsjahr beginnt mit dem Eintritt bzw. Wiedereintrittsdatum. Man spricht auch vom sogenannten arbeitsrechtlichen Beginn des jeweiligen Dienstverhältnisses. Etwaige Anrechnungen von Vordienstzeiten oder Zusammenrechnungen von Zeiten eines Arbeitsverhältnisses haben keine Bedeutung für den Beginn eines Arbeitsjahres. Dafür ist immer der Beginn des letzten Arbeitsverhältnisses maßgebend. Dies gilt auch bei der Übernahme eines Lehrlings in ein Arbeitsverhältnis. Entscheidend ist der Beginn des Arbeitsverhältnisses, nicht der Beginn des Lehrverhältnisses. Bei der Rückkehr nach einer Karenzierung im Sinne des Mutterschutzgesetzes bzw. Väterkarenzgesetzes, Bildungskarenz, Pflegekarenz oder Familienhospizkarenz bleibt das ursprüngliche Eintrittsdatum unverändert aufrecht. Selbiges gilt nach dem Präsenz- oder Zivildienst bzw. nach einem unbezahlten Urlaub. Es handelt sich dabei um Dienstunterbrechungen, die entweder keine Abmeldung oder eine Abmeldung ohne Ende des Beschäftigungsverhältnisses erfordern. Pro Arbeitsjahr steht ein Anspruch zu. Mit Beginn eines jeden Arbeitsjahres entsteht ein neuerlicher Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Man spricht von einem sogenannten Jahreskontingent. Auch dann, wenn der Beginn in einen laufenden Krankenstand fällt. Dies gilt auch für den Fall, dass der Arbeitnehmer wegen Ausschöpfung des Anspruchs auf Entgeltfortzahlung zuvor kein Entgelt mehr erhalten hat. Beginnt eine Dienstverhinderung in einem Arbeitsjahr und endet erst im nächsten, steht dem Arbeitnehmer im Sinne der Formel Neues Jahr, neuer Anspruch mit dem Beginn des neuen Arbeitsjahrs die Entgeltfortzahlung in der gesetzlich vorgesehenen Höchstdauer zu. Bei einer andauernden Arbeitsverhinderung wegen eines Arbeitsunfalls besteht wegen des ereignisbezogenen Kontingentanspruchs kein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch. nach dem EFZG im neuen Arbeitsjahr. Im Sinne des Arbeitsruhegesetzes gelten der 1.1., der 6.1., der Ostermontag, der 1.5., Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag von Leichnam, der 15.8., der 26.10., der 1.11., der 8.12., der 25.12. und der 26.12. als Feiertage. Ausschließlich an diesen Tagen kann ein Anspruch auf Feiertagsentgelt nach dem Arbeitsruhegesetz bestehen, der mitunter für eine Verlängerung des Entgeltfortzahlungsanspruchs bei Arbeitsunfähigkeit bedeutsam ist. Für uns stellt sich daher die Frage im Zusammenhang mit einem Krankenstand, ob das Arbeitsruhegesetz anzuwenden ist oder ob die Bestimmungen des EFZG bzw. des Angestelltengesetzes anzuwenden sind. Verlängerung der Entgeltfortzahlung. Im Zusammenhang mit dieser Frage ist es jetzt zu klären, ob die mangels Arbeitsverpflichtung am Feiertag ausfällt oder nach der Diensterteilung zulässigerweise am Feiertag gearbeitet hätte werden müssen. Gab es keine Arbeitsverpflichtung, besteht am Feiertag keine Verpflichtung zur Arbeitsleistung, gebührt Feiertagsentgelt. Bei einer kalendertäglichen Abrechnung gebührt auch für jene Feiertage, die auf einen Samstag fallen, das Feiertagsentgelt. Dies ist im Falle des Zusammentreffens mit einer Arbeitsunfähigkeit gegenüber dem Krankenentgelt vorrangig. Dazu gibt es eine OGH-Entscheidung aus dem Jahr 2018. Die Arbeit fällt in erster Linie aufgrund des Feiertages und nicht wegen des Hinzukommen des Krankenstands aus. Als Konsequenz daraus ergibt sich, dass die arbeitsunfähigkeitsbedingte Entgeltfortzahlungsdauer um den Feiertag verlängert wird. Dagegen gilt, wenn die Arbeitsverpflichtung am Feiertag bestehen würde, das heißt, der Dienstnehmer hätte am Feiertag zu arbeiten gehabt, zum Beispiel im Gastgewerbe, und er befindet sich im Krankenstand, dann fällt die Arbeitsleistung ausschließlich aufgrund der eingetretenen Arbeitsunfähigkeit aus. Das Arbeitsruhegesetz findet in diesem Fall keine Anwendung. In dieser Konstellation kommt es sohin auch zu keiner Verlängerung der Entgeltfortzahlungsdauer um den Feiertag. Das Anspruchskontingent nach dem Angestelltengesetz, nach dem EFZG bzw. nach dem Berufsausbildungsgesetz wird in diesem Fall nicht verringert. In diesem Zusammenhang ist es besonders wichtig, auf der Arbeits- und Entgeltbestätigung diese Tage gesondert anzuführen. Nach Ansicht des Hauptverbands der österreichischen Sozialversicherungsträger wird Feiertagsentgelt so lange zu leisten sein, als noch Krankenentgelt bzw. bei Lehrling beitragsfreies Entgelt gebührt. Daraus folgt, dass in Zeiträumen, in denen kein Entgeltfortzahlungsanspruch gegenüber dem Arbeitgeber mehr besteht, weil dieser bereits ausgeschöpft ist, auch kein Feiertagsentgelt abzurechnen ist. Die Höhe des Entgeltanspruchs orientiert sich im Falle der Arbeitsunfähigkeit sowie bei einem Arbeitsausfall aufgrund eines Feiertags am Ausfallsprinzip. Ungeachtet des von der Dauer der arbeitsunfähig abhängigen prozentualen Ausmaß des Krankenentgelts bzw. des Teilentgeltes. Es handelt sich um einen eigenen Anspruch aufgrund des Arbeitsruhegesetzes und dieser steht immer in voller Höhe zu. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, ohne Verzug den Dienstgeber die Dienstverhinderung bzw. die Arbeitsverhinderung anzuzeigen und auf Verlangen des Arbeitgebers, das nach angemessener Zeit wiederholt werden kann, eine Bestätigung des zuständigen Krankenversicherungsträgers oder eines Amtsarztes über Beginn von voraussichtliche Dauer und Ursache der Arbeitsunfähigkeit vorzulegen. Diese Mitteilung der Arbeitsverhinderung kann sowohl schriftlich, mündlich, telefonisch, per Post, per Mail, per Fax oder SMS erfolgen, soweit nicht eine andere Vereinbarung getroffen wurde. Zu empfehlen ist eine innerbetriebliche Vereinbarung, in welcher Form und bei welcher Stelle bzw. Person die Krankmeldung zu erfolgen hat. Eine Aufforderung des Arbeitgebers zur Vorlage einer ärztlichen Bestätigung kann bereits am ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit erfolgen. Ein Zuwarten von 3 Tagen ist nicht notwendig. Für die Vorlage der Krankenstandsbestätigung ist dem Arbeitnehmer jedoch eine angemessene Frist zu setzen. In der Regel spricht man dann von 3 Tagen. Im Regelfall ist es nicht sinnvoll, bei einem eintägigen Krankenstand eine ärztliche Bestätigung zu verlangen, weil dies meist dazu führt, dass der Arbeitnehmer für mehrere Tage sicherheitshalber vom Arzt krankgeschrieben wird. In einzelnen Fällen, wo jedoch der Verdacht besteht, dass in Wahrheit andere Motive der Grund für das Fernbleiben sind, ist eine Aufforderung zur Vorlage einer ärztlichen Bestätigung sinnvoll. Bei einem stationären Aufenthalt in einer öffentlichen Krankenanstalt gilt die an den Krankenversicherungsträger übermittelte bzw. dem Arbeitnehmer ausgehändigte Aufnahmeanzeige als Krankmeldung. Sollte der Arbeitnehmer im Anschluss an eine stationäre Anstaltspflege weiterhin arbeitsunfähig sein, ist eine neuerliche Krankmeldung durch den behandelnden Arzt erforderlich. Kommt der Arbeitnehmer seiner Verpflichtung nicht nach, eine sich ordnungsgemäß krank zu melden, so verliert er für die Dauer der Säumnis den Anspruch auf Entgelt. Dies ist in § 4 Absatz 4 EFZG bzw. in § 8 Absatz 8 des Angestelltengesetzes geregelt. Weitere Folgen sind nicht vorgesehen. Nur bei Hinzutreten weiterer Umstände kann die Verletzung dieser Pflichten eine Entlassung begründen. Für die Dauer der unbezahlten Krankenstände ist der Arbeitnehmer beim zuständigen Krankenversicherungsträger binnen 7 Tagen abzumelden. Bei der Wiederaufnahme ist er neuerlich zur Pflichtversicherung anzumelden. Die Unterlassung der Meldung eines Krankenstands führt zwar grundsätzlich nur zum Entfall des Entgeltanspruchs, wird der Arbeitnehmer jedoch durch ein Schreiben des Arbeitgebers aufgefordert, sich zu melden, widrigenfalls ein vorzeitiger Austritt angenommen werde, ist er aufgrund seiner Treuepflicht verpflichtet, auf dieses Schreiben zu reagieren. Meldet er sich daraufhin nicht bei seinem Arbeitgeber, ist dieser berechtigt, einen vorzeitigen Austritt anzunehmen, auch wenn ihm bekannt ist, dass der Arbeitnehmer den Betrieb verlassen hat, um zum Arzt zu gehen. Diesbezüglich gibt es vom Oberlandesgericht Wien ein Urteil aus dem Jahr 1999. Die Unterlassung der rechtzeitigen Meldung kann unter besonderen Umständen einen Entlassungstatbestand begründen, nämlich den der beharrlichen Pflichtvernachlässigung bzw. Dienstverweigerung. Hierfür ist aber unter anderem Voraussetzung, dass dem Arbeitnehmer die Krankmeldung ungeachtet seiner Erkrankung leicht möglich gewesen wäre und er wusste, dass infolge der Unterlassung der Krankmeldung dem Arbeitgeber ein beträchtlicher Schaden erwachsen ist. Grundsätzlich ist eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses während eines Krankenstands möglich.
Wird der Arbeitnehmer während einer Dienstverhinderung, sprich eines Krankenstands, gekündigt, ohne wichtigen Grund vorzeitig entlassen oder trifft den Arbeitgeber an Verschulden an dem vorzeitigen Austritt des Arbeitnehmers, so bleibt der Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts für die vorgesehene Dauer aufgrund des EFZG bzw. des Angestelltengesetzes aufrecht, wenngleich das Arbeitsverhältnis früher endet. Der Anspruch auf die Entgeltfortzahlung bleibt auch dann bestehen, wenn das Arbeitsverhältnis während einer Arbeitsverhinderung bzw. im Hinblick auf eine solche einvernehmlich gelöst wird. Durch diese Regelung soll verhindert werden, dass sich der Arbeitgeber von der Pflicht der Entgeltfortzahlung an den Arbeitnehmer dadurch befreit, dass er während der Arbeitsverhinderung das Arbeitsverhältnis durch Kündigung oder ungerechtfertigte Entlassung löst. Aus diesem Grund soll der Anspruch auf Entgeltfortzahlung auch über die arbeitsrechtliche Dauer des Arbeitsverhältnisses hinaus gewährt werden. Bei einer Beendigung während eines Krankenstands ist zu beachten, dass das Arbeitsverhältnis mit dem Ablauf der Kündigungsfrist bzw. der einvernehmlichen Auflösung arbeitsrechtlich endet. Der Entgeltfortzahlungszeitraum nach Ende des Dienstverhältnisses daher nicht für dienstzeitabhängige Ansprüche zu berücksichtigen ist. Mit der Auflösung des Arbeitsverhältnisses endet auch die Vorlagepflicht, das ist die Nachweispflicht aufgrund des EFZGs. Bei einer arbeitgeberseitig ausgesprochenen Kündigung eines Arbeiters während eines Krankenstands entsteht nach Ablauf der Kündigungsfrist mit Beginn eines fiktiven neuen Arbeitsjahres kein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch nach dem EFZG.
Wie wird das Krankenentgelt nun abgabenrechtlich behandelt? Im Bereich der Sozialversicherung regelt der § 49 Absatz 1 ASVG die sozialversicherungspflichtigen Entgelte. Zuschüsse des Dienstgebers, welche für Zeiten des Anspruchs auf Krankengeld, sprich Laufgeldleistung aus der Krankenversicherung, gewährt werden, gelten dann nicht als Entgelt im Sinne des § 49 1 ASVG, wenn sie weniger als 50% der vollen Geld- und Sachbezüge vor dem Eintritt des Versicherungsfalls betragen. Beachte, für die Dauer eines Anspruchs aufs Krankengeld nach dem ASVG hat der Dienstgeber für die dem betrieblichen Mitarbeiter- und Selbstständigenvorsorgegesetz, sprich BMSVG, unterliegenden Personen den BV-Beitrag zu entrichten. Zahlungen des Dienstgebers vom ersten bis zum dritten Krankenstandstag sind beitragspflichtig zu behandeln. Dies gilt jedoch nicht für jene Fälle, in denen eine Wiederholungserkrankung im Sinne des ASVG vorliegt und somit für die ersten drei Tage Krankengeld gebührt. Diese Bestimmung ist in § 139 Absatz 3 ASVG geregelt. In diesem Fall ist beitragsrechtlich wie vom vierten Tag des Krankenstands an vorzugehen. Ab dem vierten Krankenstandstag sind Zahlungen, sofern diese 50% oder mehr der vollen Geld- und Sachbezüge betragen, beitragspflichtig zu behandeln. Beinhaltet aber das Krankenentgelt für den ersten bzw. dritten Tag bzw. ein 50% oder höheres Krankenentgelt, zum Beispiel eine Schmutzzulage, ist dieser ebenfalls beitragsfrei zu behandeln. Sofern die Zahlungen ab dem vierten Krankenstandstag an weniger als 50% der vollen Geld- und Sachbezüge betragen, sind diese beitragsfrei zu behandeln. Im Bereich der Lohnsteuer sind die fortgezählten Bezüge grundsätzlich steuerpflichtiger Arbeitslohn und als laufender Bezugsbestandteil in dem Lohnzahlungszeitraum, für den sie gewährt werden, zu besteuern. Beachte jedoch, beinhalten die fortgezahlten Bezüge Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulagen, Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeitszuschläge und Überstundenzuschläge, so sind diese unter bestimmten Voraussetzungen steuerfrei zu behandeln. Diese Regelungen findest du in § 68 Absatz 7 des Einkommensteuergesetzes. Wird während des Krankenstands ein Sachbezug, zum Beispiel in Form einer Dienstwohnung gewährt, ist dieser lohnsteuerpflichtig zu behandeln. Für die Dauer des Krankenstands sind gegebenenfalls das Pendlerpauschale und der Pendlereuro eventuell getrittelt und der Freibetrag laut Mitteilung gemäß § 63 GStG zu berücksichtigen. Ist der Arbeitnehmer beim Arbeitgeber im Kalendermonat durchgehend beschäftigt, gilt im Krankenstandsfalle der Kalendermonat als Lohnzahlungszeitraum. Beginnt oder endet die Beschäftigung während eines Kalendermonats, so ist der Lohnzahlungszeitraum der Kalendertag. Eine durchgehende Beschäftigung liegt insbesondere auch dann vor, wenn ein Arbeitnehmer während eines Kalendermonats regelmäßig beschäftigt ist. Dabei kann der Arbeitnehmer auch für einzelne Tage keinen Lohn beziehen. Zusammenfassend gilt zu sagen, das Krankenentgelt für Arbeit und Angestellte ist für den ersten bis dritten Krankenstandstag in der Sozialversicherung pflichtiges Entgelt. Sofern vom vierten Tag an 50% und mehr bezahlt werden, ist das Krankenentgelt sozialversicherungspflichtig. Beträgt es weniger als 50%, ist es frei. Im Bereich der Lohnsteuer kann ich mir merken, dass das Krankenentgelt als pflichtiger Bezug gilt. Allerdings kann ich Bezüge, die darin enthalten sind, die unter anderem nach § 68 steuerlich begünstigt sind, auch im Krankenstandsfalle frei belassen. Beim DB, beim DZ und bei der Kommunalsteuer ist das Krankenentgelt vollpflichtig. Für die Dauer eines Anspruchs auf Krankengeld nach dem ASVG ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Beiträge in die betriebliche Mitarbeiter- und Selbstständigenvorsorge zu entrichten. Für den Falle, dass Mitarbeiter sich bereits längere Zeit im Krankenstand befinden, besteht seit 1. Juli 2017 die Möglichkeit, mit dem Arbeitgeber eine Wiedereingliederungsteilzeit zu vereinbaren. Durch diese Maßnahme soll dem Dienstnehmer die Möglichkeit gegeben werden, sich schrittweise wieder in den Arbeitsprozess einzufügen. Die Wiedereingliederungsteilzeit schafft keinen Sonderstatus zwischen arbeitsfähig und arbeitsunfähig, sondern setzt die absolute Arbeitsfähigkeit des Arbeitnehmers voraus. Die Wiedereingliederungsteilzeit kann für eine Dauer von einem Monat bis zu 6 Monaten mit einmaliger Verlängerungsmöglichkeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbart werden. Dabei ist die wöchentliche Normalarbeitszeit um mindestens 25% und höchstens 50% herabzusetzen. Sie darf jedoch 12 Stunden nicht unterschreiten. Von besonderer Bedeutung ist auch, dass das monatliche Entgelt über der Geringfügigkeitsgrenze liegen muss. Geregelt ist die Wiedereingliederungsteilzeit im Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetz, dem sogenannten AFRAG. Aufgrund des § 13a Absatz 1 AFRAG sind folgende Voraussetzungen für eine Wiedereingliederungsteilzeit notwendig. Erstens, das Arbeitsverhältnis muss vor dem Eintritt der Wiedereingliederungsteilzeit mindestens 3 Monate gedauert haben. Zweitens, der Arbeitnehmer muss sich bereits seit mindestens 6 Wochen durchgehend im selben Arbeitsverhältnis im Krankenstand befinden. Drittens, die Wiedereingliederungsteilzeit muss schriftlich erfolgen. Es besteht kein Rechtsanspruch darauf. Viertens, es muss eine Bestätigung über die Arbeitsfähigkeit des Arbeitnehmers für die Zeit ab Beginn der Wiedereingliederungsteilzeit vorliegen. Und fünftens, Zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ist ein Wiedereingliederungsplan zu erstellen und eine Beratung über die Gestaltung der Wiedereingliederungsteilzeit bei Fit to Work in Anspruch zu nehmen. Diese Beratung kann jedoch entfallen, wenn Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Arbeitsmediziner nachweislich der Wiedereingliederungsteilzeit und dem Wiedereingliederungsplan zustimmen. Die Wiedereingliederungsteilzeit setzt einen Anspruch auf Wiedereingliederungsgeld gegenüber dem zuständigen Krankenversicherungsträger voraus und wird frühestens mit dem auf die Zustellung der Mitteilung über die Bewilligung folgenden Tag wirksam. Eine Vereinbarung über Wiedereingliederungszeit hat Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage der Teilzeitbeschäftigung zu enthalten, wobei die Interessen des Betriebs als auch die des Arbeitnehmers zu berücksichtigen sind. Während einer Wiedereingliederungsteilzeit darf der Arbeitgeber weder eine Arbeitsleistung über das vereinbarte Arbeitszeitausmaß, sprich Mehrarbeit, noch eine Änderung der vereinbarten Lage der Arbeitszeit anordnen. Einvernehmlich ist jedoch möglich, Mehrarbeit zu leisten. Dies kann jedoch bei entsprechendem Ausmaß zu einem Entzug der Wiedereingliederungsteilzeit führen. Für die Dauer einer Wiedereingliederungsteilzeit hat der Arbeitgeber für die dem BMSVG unterliegenden Personen den BV-Beitrag zu entrichten. Um einen Einkommensverlust während der Wiedereingliederungsteilzeit auszugleichen, besteht ein Anspruch auf Wiedereingliederungsgeld. Dieser wird nach dem erhöhten Krankengeld, sprich 60% der Bemessungsgrundlage, berechnet. Die AUVA hat Mittel, um Arbeitgebern Kosten für Krankenstände rückzuerstatten. Diese Zuschüsse von Seiten der AUVA können beantragt werden. Geregelt ist das Ganze in § 53b Absatz 1 des ASVG. Diese Zuschussregelung ist nur für jene Dienstgeber maßgeblich, die in ihrem Unternehmen durchschnittlich nicht mehr als 50 Dienstnehmer beschäftigen. Die Rückerstattung beträgt 50% der entsprechenden fortgezahlten Entgelts einschließlich allfälliger Sonderzahlungen unter Beachtung der 1,5-fachen täglichen Höchstbeitragsgrundlage. Bei der Rückerstattung durch die AVA ist zu beachten, dass bei krankheitsbedingten Krankenständen erst ab dem 11. Krankenstandstag eine Rückerstattung möglich ist. Das heißt, die ersten 10 Tage sind sozusagen Selbstbehalt des Dienstgebers. Die Rückerstattung im Zusammenhang mit Krankenständen ist jedoch höchstens für 6 Wochen je Arbeitsjahr möglich. Nach Unfällen, zu Unfällen zählen Arbeitsweg, aber auch Freizeitunfälle, ist eine Erstattung ab dem ersten Tag möglich, sofern die Entgeltfortzahlung zugrunde liegender Arbeitsunfähigkeit länger als 3 aufeinanderfolgende Tage gedauert hat. Auch hier ist eine Erstattung für höchstens 6 Wochen je Arbeitsjahr möglich. Die Zuschüsse werden nur auf Antrag nach Ende der Entgeltfortzahlung gewährt. Das heißt, ich muss einen Antrag bei der AUVA stellen. Und ich bekomme dann diesen Zuschuss von Seiten der AUVA retour. Darüber hinaus ist dem Dienstgeber der gesamte Aufwand der Entgeltfortzahlung einschließlich allfälliger Sonderzahlungen durch die allgemeine Unfallversicherungsanstalt zu vergüten, wenn der Dienstnehmer durch Unfälle an der Arbeit gehindert ist, die sich während eines Einsatzes bei Katastrophenschutz oder Katastrophenhilfe ereignet hat. Seit 1. Juli 2018 gebührt den Dienstgebern, welche in ihrem Unternehmen durchschnittlich nicht mehr als 10 Dienstnehmer beschäftigen, eine Zuschussleistung von 75% des fortgezahlten Entgelts, einschließlich allfälliger Sonderzahlungen. Das heißt, da gibt es eine Förderung jetzt für kleine Betriebe, die nicht mehr als 10 Dienstnehmer beschäftigen. Trifft einen Dritten am Krankenstand des Dienstnehmers ein Verschulden, zum Beispiel im Falle eines Verkehrsunfalls, hat der Dienstgeber gegen den Schädiger bzw. gegen dessen Versicherung Anspruch auf Ersatz der fortgezahlten Bruttokrankenentgelts, einschließlich der anteiligen Sonderzahlung, und auf Ersatz der Dienstgeberanteile zur Sozialversicherung. Nicht regressierbar sind jedoch Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds, der DZ und die Kommunalsteuer. Die volle Regressmöglichkeit setzt allerdings voraus, dass dem Dienstnehmer keinerlei Mitverschulden am Krankenstand bzw. an der Arbeitsunfähigkeit trifft. Ein Mitverschulden kann den Schädiger anspruchsmindernd einwenden. In einem solchen Fall besteht der Regressanspruch nur anteilsmäßig. Das Datensammelsystem ELDER bietet als Service die Möglichkeit, den Empfang von Krankenstandsbescheinigung. In diesem Zusammenhang gibt es zwei Varianten, die Krankenstandsbescheinigungen zu abzurufen. Es kann eine automatisierte Zustellung der aktuell gespeicherten Krankenstandsbescheinigung erfolgen oder mittels Online-Abfrage können die Krankenstandsdaten vom Dienstnehmer abgerufen werden. Die Online-Krankenstandsbescheinigung ist identisch mit der österreichischen einheitlichen Arbeitsunfähigkeitsmeldung in Papierform. Aus dem PDF-Dokument, welches über ELDER abrufbar ist, sind folgende Daten zu entnehmen: die Information, ob eine Krank- oder Gesundmeldung vorliegt, die Daten des Versicherten sowie des zuständigen Versicherungsträgers, Beginn und Ende des Krankenstands, Bestätigung, ob ein Arbeitsunfall oder eine Krankheit vorliegt und eine Bestätigung über die etwaige Auszahlung von Krankengeld. Die Krankenstandsbescheinigung beinhaltet jedoch keine Diagnose. Die Vorteile für diese Online-Abfrage sind: ich habe einen gesicherten und raschen Nachweis über den Krankenstand, es sind hohe Datenschutzstandards erfüllt, die Papierflut wird eingedämmt, ich kann die Einforderung der Krankenstandsbescheinigung nach Wiedereintritt des Dienstes mir unter Umständen ersparen. Und ich habe die Krankenstandsbescheinigung als Grundlage für die Ermittlung des Entgeltfortzahlungsanspruchs gleich greifbar. Zu beachten ist jedoch, dass diese elektronische Krankenstandsbescheinigung nicht die Verpflichtung des Dienstnehmers, eine Arbeitsunfähigkeit unverzüglich dem Dienstgeber bekannt zu geben, zu ersetzen. Das heißt, aus arbeitsrechtlicher Sicht ist der Dienstnehmer nach wie vor verpflichtet, in gewohnter Art und Weise, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ausgemacht habe, dass ich es telefonisch machen muss, dem Dienstgeber den Krankenstand zu melden. Dienstgeber, die am Zustandekommen einer Arbeitsunfähigkeit berechtigte Zweifel haben oder denen ein Verhalten des Dienstgebers bekannt geworden ist, welches dem Heilungsverlauf entgegenwirkt, können im Einzelfall über die nächstgelegene Dienststelle des Krankenversicherungsverträgers eine Sonderkontrolle unter Angabe der Gründe beantragen.